Ja, ich habe diese Woche einige Gedanken oder einige Dinge aufgeschnappt in dieser Woche, die mich bewegt haben. Und zwar werdet ihr es vielleicht auch gemerkt haben in dieser Woche, dass es eine sehr ja, gewalttätige Woche war, was wenn man so die Medien betrachtet. Und sehr, sehr, ja, die Gesellschaft ist sehr geteilt. Und da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu. Und das ist einmal eine Frage vorweg an alle. Wer hat diese Woche so richtig jemanden von Herzen gehasst? So richtig verurteilt. So. Ja, ihr könnt euch so melden wie Esther, dann sieht man das nicht. Ja, also ich habe mich ganz oft diese Woche ertappt, weil ich auch ein neunjähriges Kind habe und wir haben die Schlagzeilen gelesen. Da geht einfach jemand, ist frustriert, kommt mit sich selber nicht klar, ist so voller Hass und bringt einfach jemanden um und dann so doll nicht. Ich hoffe nicht, Esther. Also, Danny, aufpassen. Nein, das ist eigentlich sehr traurig. Also, ich habe mich wieder ertappt, wie ich so wütend war und wir haben mit einer Frau diskutiert und ich sage, also, es ist schwer, das in Worte zu fassen, wie man selber handeln würde, weil das geht gar nicht. Nach unserem Verständnis das kann gar nicht sein, dass sowas passieren kann. Die Arbeitskollegen sind erschüttert. Haben mit Gott nichts zu tun, aber die können das nicht begreifen, weil es einfach auch nur als ungläubiger Mensch einfach nicht zu fassen ist, dass man so brutal sein kann. Und das hat mich hingeführt zu einem Text, wo ich geschaut habe, und das passt gut zum Abendmahl heute. Willi hat schon einige gute Gedanken gesagt. Was passiert hier? Was passiert in der Welt? Liebt Gott jeden Menschen? Kann man jeden Menschen lieben? Was motiviert dich zur nächsten Liebe? Was motiviert dich auch nicht zur Nächstenliebe? Es gibt wirklich Menschen, die gehen einen so auf die Nerven. Aber wir haben heute das Abendmahl gefeiert und Jesus ist ja nicht für einen Teil, für ein Drittel der Welt gestorben, sondern für alle Menschen. Das werden wir nachher noch genug lesen. Und ich habe mich an einen Brief begeben, und erster Johannesbrief, wo es sehr, sehr viel um Liebe geht. Und das ist ein Brief, den Johannes schreibt. Es geht um praktische Anweisungen an den Christen. Wie sollen wir den Mitmenschen lieben? Ganz speziell dein Mitbruder, deine Mitschwester, deine Geschwister. Wie sollst du die lieben? Nicht nur in Worten, ja, schön und gut. Es geht um die Warnung vor falschen Lehren. Ja. Es gab damals eine Phase, wo die Gemeinde ja, im Angriff stand, die Lehre zu verwischen, zu verwaschen. Und ist eine Ermahnung zum Gehorsam bzw. Verpflichtung zur Nächstenliebe. Es ist ein Gebot, es ist ein Aufruf. Und wir werden sehen, warum das so krass beschrieben ist. Denn mit der Liebe, das sagt Jesus schon vorher, wird man seine Nachfolger erkennen durch die Liebe. Nicht, weil sie ordentlich jeden Sonntagmorgen zur Kirche gehen oder mit den Kindern jeden Tag eine Stunde Bibel lesen. Das kann man alles lernen, das kann man den Kindern alles beibringen, weil man es selber von den Eltern kennt. Aber Menschen werden erkennen, ob Liebe da drin ist in dir oder auch nicht. Und damit beschäftigt sich dieser Brief. Und ich würde einfach mal ansteigen mit einem Text, in dem das heute gehen soll. Ich werde ein paar mehr Texte lesen, aber die Liebe ist der Schwerpunkt. Und ich lese aus 1. Johannes, Kapitel 3, von 1 bis 8. Seht, welcher Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Ja, das, was wir heute gemacht haben, ist eine Erinnerung, ein Andenken an jemanden, der das, was hier beschrieben ist, gemacht hat. Ich werde das vielleicht nicht auf jedem Vers einzeln stehen bleiben, aber wir wissen aus diesem Abschnitt, dass die Welt Gott nicht erkennen kann, weil sie Jesus Christus nicht kennt. Und sie erkennt, die Welt erkennt uns nicht, weil sie Gott gar nicht erkennen kann. Und das ist auch unmöglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat Gott schon mal gesehen? Niemand. Das ist eine offensichtliche Frage. Die Antwort ist offensichtlich. Niemand hat Gott gesehen und trotzdem glauben wir an das, was hier drin steht. Und da will ich ein bisschen hin. Habe mich beschäftigt mit irgendwelchen Foren, Plattformen online und habe Menschen einfach geguckt, was Menschen schreiben. Zum Beispiel, gerade auch mit dem Thema Hass oder warum gibt es Sünde? Warum gibt es Menschen, die anderen Menschen leid tun? Es ist doch eine Frechheit von Gott, einen Baum mitten im Garten zu pflanzen. Die Menschen sagen, aber wehe, du isst davon, denn wenn davon isst, wirst du sterben. Es ist doch unfair. Das ist genauso, wenn ich Kindern Süßigkeiten vorsetze und sage, pack das bitte nicht an. Ja, weil ich weiß, wenn ich aus dem Raum gehe, dann kann, und wenn es eine Stunde vergeht oder zwei Stunden, irgendwann packen die da rein. Ja, was ist das für ein Gott? Wie kann er so grausam sein? Er hat doch schon Sünde quasi vorprogrammiert, damit er am Ende als Held dasteht. Was ist das für ein Gott? Das kann doch kein liebender Gott sein, der Menschen vernichtet, sich einen Teil auserwählt, die dann ja glücklicherweise sich für ihn entschieden haben und so weiter, solche Gedankengänge. Und es ist sehr interessant zu sehen, womit Menschen sich beschäftigen. Viele haben auch eine atheistische Gotteshaltung, geben aber zu, dass irgendwo eine Moral verankert ist, dass sie erkennen, ja, töten und sowas ist nicht okay. Gott gibt es trotzdem, dieser Mensch kann sich selber dafür entscheiden. Und der Schwerpunkt, den ich einfach hier für mich gesetzt habe, ich habe geschaut, warum hat Gott das gemacht? Aus welchem Grund? Was war seine Motivation? Und wir hatten im Hauskreis dieses Jahr den Römerbrief und da kam sehr, sehr viel von Gottes Wesen einfach zur Kenntnis. Und ein Bereich ist die Liebe und der Brief fordert sich auf, wenn wir weiterlesen, liebe deinen Bruder und in niemanden ist Gott, der Liebe gar nicht hat. Da ist Gott gar nicht drinne. Und das ist so das entscheidende Kriterium, warum Gott das Ganze so in diese Welt gestellt hat und was seine Motivation war. Und bevor wir das verstehen, müssen wir wissen, wer ist Gott? Was haben wir für eine Vorstellung von Gott, bevor wir das, was er gemacht hat, überhaupt ansatzweise verstehen können? Wenn meine Kinder wissen, wer ich bin, werden die viel verstehen, warum ich das so mache. Wenn die Kinder mich gar nicht kennen und mich noch nie gesehen haben und ich rufe jeden einmal im Jahr an und sage, ihr müsst das und das machen, sagen die, hä? Nie gesehen, nie gehört. Einmal im Jahr rufst du an und sagst uns was, wir haben keinen Bezug zu dir. Das geht uns überhaupt nicht an. Und die Welt kennt Gott gar nicht. Und das hat Gott nicht so gelassen. Er hat die Sünde nicht geschaffen. Er hat durchaus den Baum im Garten des Lebens gesetzt. Er hat auch durchaus gesagt, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Aber er war auch fair. Er hat gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Er hat nicht gesagt, du musst essen. Nein, es war auch nicht der einzige Baum. Wenn es der einzige Baum wäre, dann wäre es wirklich grausam zum Essen. Aber der Garten war voll und es gab eine Konsequenz oder eine Bedingung an diesen Baum. Und das Interessante ist ja, dass der Teufel die Menschen, Adam und Eva, verführt hat. Und wir wissen es aus unserer Kindheit, dass durch Adam und Eva die Sünde in die Welt gekommen ist. Das weiß jeder, das ist eine ganz allgemeine Botschaft, da brauche ich nicht lange drum herum reden. Damit kam Sünde in diese Welt. Und normalerweise, wenn Gott konsequent wäre, oder, ja, das ist ein bisschen provokant, andersrum, Gott hätte das Recht, Adam und Eva auf der Stelle zu vernichten. Denn das ist ja ganz klar, er hat die Spielregeln aufgestellt, sie haben sich nicht dran gehalten, ja, sie sind gestorben. Es sah aber so aus, dass dieser Tod ein geistlicher Tod war, also eine Trennung von Gott durch diese Sünde. Und jetzt kann man Gott sagen, es ist gemein von dir. Das machen viele, ich habe das Internet voll von diesen Meinungen, es ist unfair. Wir können Gott beschuldigen, wir können Gott Erpressung sogar vorwerfen. Gott sucht sich aus. Ja, Gott gibt dir die Möglichkeit, sich auszusuchen, für Gott oder gegen Gott. Das hatte ich letztes Mal auch schon gepredigt. Entscheidest du dich aber gegen Gott, wirst du bestraft. Ja, ist interessant. Ich habe einen Vers gefunden, Matthäus sagt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Es wird kein Sünder hier tot umfallen, wenn er sündigt. Interessant, oder? Normalerweise wäre die Welt doch eigentlich schon komplett leer, wenn Gott das machen würde, was er sagte. An dem Tag, dass du sündigst oder davon isst, wirst du sterben. Als Folge, als Konsequenz, wenn du sündigst, wirst du sofort sterben. Und wenn ich schaue mich aber um, es passiert nicht. Die Menschen sterben nicht reihenweise weg. Das muss doch einen Grund haben. Warum passiert das nicht? Und wenn man sich mit Jesu Wesen beschäftigt oder mit Gottes Wesen, und dann können wir lesen, in 1. Johannes 14, Kapitel 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott Liebe ist. Und das ist das Entscheidende, das viele Fragen einfach erklärt. Wenn Gott diesen Baum ins Garten gestellt hat, Gott hat den Menschen die Wahl gegeben, dann ist es nicht ungerecht, dass er die Menschen bestraft, sondern wir lesen auch, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Das heißt, er hat die Menschen, er wusste, dass der Satan die Menschen zu Fall bringen wird, dass er dich und mich vernichten wird, das wusste er und hat vor Grundlegung der Welt, das heißt für uns, bevor er alles gepflanzt hat, bevor er den Menschen geschaffen hat, bevor er die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt Adam und Eva die Entscheidungsfreiheit, hat Gott uns erwählt, weil er wusste, dass genau das passieren wird. Und das ist für mich, wenn ich dieses Bild von Gott habe, dass er im Vorfeld, im Voraus schon gesagt hat, bevor er dich und mich geschaffen hat, mein Sohn wird sterben für Menschen, die noch gar nicht da sind. Und das ist für mich dann, wenn ich Gottes Wesen so erkenne, dass er so voll Liebe ist, im Vorfeld schon seinen Sohn verurteilt, beziehungsweise für Sünde verurteilt, die noch gar nicht passiert ist. Es ist schwer für uns, ich gebe es zu verstehen, weil Gott ist alles Gegenwart. Wir leben jetzt in dieser Zeit, ist schwer, das rückwirkend zu verstehen, aber Gott sagt das in seinem Wort, Gott ist die Liebe. Er ist nicht, er kann nicht lieben, wenn er möchte, sondern nein, er ist voller Liebe und diese Liebe, das müssen wir. Ich versuche das mir als Beispiel zu verdeutlichen. Zum Beispiel, ich habe meine Frau kennengelernt, bevor ich sie geheiratet habe. Ich kannte sie gar nicht. Ich habe sie besucht, hin und her. Wir hatten keine Kinder und so weiter. Und ich habe mich trotzdem für diese Frau entschieden. Ich weiß auch gar nicht, was für Kinder, was kommt da raus. Werden wir eine glückliche Ehe haben? Wird sie mir treu sein? Werde ich ihr treu sein? Werden wir es gut haben? Werde ich sie versorgen können? Ich weiß das gar nicht. Oder weiß jemand von euch, dass er Leben lang in Frieden leben wird mit eurer Frau? Partner zum Beispiel, das ist ein ganz krasses Beispiel, aber Ehe ist ja ein Produkt oder eine Folge von Liebe und alle, die sich verliebt haben oder geheiratet haben, die haben sich ja für etwas entschieden. Was ist eure Motivation, sich für den Nächsten zu entscheiden, ohne dass ihr ihn gar nicht richtig kennt? Außer ich nehme an, vielleicht 1, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre Freundschaft, aber trotzdem in Relation zum ganzen Leben zusammenleben. Was ist, das ist doch mutig, oder nicht? Manche sagen, das ist dumm, weil du willst mit jemandem ewig zusammenleben oder Leben lang zusammenleben und bist nur 1 Jahr, 2 Jahre mit der zusammen, dann lieber 20 Jahre zusammenleben und dann kannst du vielleicht sicher sein. Wer von euch hat schon mal eine Autoprobe gefahren, so ein Jahr ungefähr? Du kannst ja sagen, dass nach einem Jahr du denkst, Sitze drücken, Wer von euch fährt Probefahrt länger als eine Stunde? Niemand. Wessen Auto von euch ist länger als 5 Jahre alt? Oder älter als 5 Jahre? Die meisten. Das ist doch dumm, oder nicht? Ja, also das ist jetzt ein bisschen provokant, ich gebe es zu. Ja, alles andere in dieser Welt, wir können es gar nicht so lange testen, wie wir es gebrauchen, aber bei der Liebe, bei der Ehe, bei Beziehung, da ist genau andersrum, lieber lang genug testen, weil dann sind wir sicher. Und das ist, wenn man so mit Gott vergleicht, Gottes Prinzipien, vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4 sogar, nach seinem Ratschluss, er hat das schon gewusst, er hat dich erwählt. Und was wir auch hier beachten mussten, er hat auch Menschen nicht erwählt zum Verdammnis. Das ist nämlich eine krasse Lehre, also eine Irrlehre. Er hat niemanden zur Verdammnis erwählt, denn diese Verdammnis, die war schon mit dem Sündenfall, war der Mensch schon von Gott getrennt. Dazu hat er keinen erwählt. Er hat viel früher dich erwählt zum ewigen Leben. Und das, wenn du das begriffen hast, dann kannst du einfach normalerweise nur staunen. Er wusste, dass das passieren wird, keine Frage. Er hätte auch dich schaffen können oder Adam und Eva schaffen können als Maschinen. Wenn die vom Baum essen wollen, kommt eine Sperre und ein Zaun, die können dann gar nicht bei. Und das Interessante ist, wenn man das verstehen, was Liebe ist, Liebe ist ein, das ist Mut, das ist, ja, Risiko will ich jetzt nicht sagen, denn bei Gott ist kein Risiko, wenn Gott das macht, er macht das. Er ist, er kann sich nicht selber abschätzen von Wahrscheinlichkeiten. Er ist treu und wenn er das gemacht hat, er wusste, was passieren wird, aber Liebe ist mutig und Liebe ist ein Geben, ohne zu erwarten. Und wenn Gott seinen Sohn im Vorfeld schon auserwählt hat und die Menschen gerettet hat durch seinen Sohn im Vorfeld schon, weil er es gesehen hat, dann hat er den Menschen was gegeben, obwohl er wusste, dass die Menschen ihn gar nicht annehmen werden. Das wusste er. Der größte Teil der Menschen, wir gucken nur um uns rum, die gehen verloren, die hassen Gott, die hassen uns Christen, obwohl wir für die Wahrheit einstehen wollen, die hassen uns. Und das ist Liebe. Liebe gibt und erwartet das gar nicht zurück. Das können wir auch gar nicht bezahlen. Und im Fall von Jesus Christus, an den wir heute einfach gedacht haben, wir erinnern uns nicht an einen Verlierer, an einen Loser, sondern wir erinnern uns an seine Tat und merken, wir können es gar nicht wiedergeben. Es gibt genug Menschen, die so vor Liebe, unerwiderter Liebe, so sauer waren, erbittert waren, traurig waren, dass sie sich umgebracht haben, um dem anderen Liebe zu zeigen. Das Resultat ist einleuchtend, wenn ich tot bin, kann mich keiner mehr zurücklieben. Das geht nicht mehr. Also ist das Quatsch. Beziehungsweise die Menschen sind nur verbittert. Und was macht Jesus? Gott? Er schickt Jesus Christus, er gibt sein Leben. Jetzt kann man sagen, okay, der ist jetzt tot. Ja, können wir ihn zurücklieben, aber nein, er wusste es. Er hat Jesus Christus auferweckt. Er hat Jesus Christus stellvertretend für dich und mich sterben lassen, obwohl er weiß, es wird gar nicht erwidert. Es wird nicht von jedem Menschen erwidert. Und das ist das Traurige eigentlich. Und dieser Brief ruft auf, diese Liebe von Jesus Christus als Vorbild zu nehmen, denn er sagt ganz klar, wir haben Gott nicht gesehen, das hat jeder von euch, keiner hat sich gemeldet, zumindest von euch. Und ich lese nochmal einen nächsten Vers, ich versuche mal zu finden. Ja, vorab, bei mir steht in Kapitel 3, den ich eben gelesen habe, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Ich weiß nicht, bei Luther, glaube ich, steht, tut die Ungerechtigkeit oder tut das Unrecht. Ja, kann sein, in der Übersetzung steht, jeder, der Sünde tut, tut Unrecht. Also Sünde ist Unrecht, ist etwas nicht Richtiges. Es macht dich nicht gerecht. Und Jesus Christus hat dich gerecht gemacht, dich sündlos gemacht. Und ich lese dann weiter. Ab 1. Korinther 15, 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn ja, da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und ab Vers 54 geht's weiter. Wenn aber dieses Vergängliche, unser Körper, Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Die Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott sei aber Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, was wir heute gemacht haben, wir feiern einen Sieger, wir feiern Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat, menschlich gesehen, wenn einer für den anderen stirbt, den kann man gar nicht lieben, weil er ist gar nicht mehr da. Aber Jesus, Gott hat uns seine Liebe gezeigt, indem er Jesus Christus vor Grundlegung der Welt schon für uns oder als Opfer für uns gesehen hat, bevor du und ich überhaupt geboren waren. Und wir können uns für seine Liebe entscheiden oder nicht. Deswegen ist das keine Erpressung, denn für uns, wir verlieren nichts, wir müssen aber auch nichts geben. Es ist keine Erpressung, es ist einfach eine Option. Du kannst es annehmen, du kannst es nicht annehmen, du kannst es glauben oder auch nicht glauben. Jesus Christus ist trotzdem gestorben, das Ding ist durch. aber der Tod ist besiegt. Und das haben wir gelesen in Vers 8, die Werke des Teufels zu zerstören. Gott wusste, dass das passieren wird. Er hat seinen Sohn auserwählt für dich und mich und mit aller Konsequenz, sein eigener Sohn ist gestorben. Und nicht einfach nur gestorben, wie er das kurz erklärt mit der Kreuzigung. Das ist ein wirklich brutaler Tod. Und das freiwillig, das macht kein Mensch. Also es ist nicht menschlich, es ist göttlich. Und daran zeigt sich Gott. Und wenn du Jesus Christus siehst, dann siehst du Gott, siehst du Gottes Wesen. Gott ist Liebe. Was hat Jesus gemacht? Er hat das nicht nur geredet das ganze Leben lang. Er hat das wirklich gemacht. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich töten lassen. Römer 8 sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die Konsequenz von Adam und Eva hat Gott gesehen. Er hat einen Retterplan, er hat einen Retter geschickt, Jesus Christus, der die Sünde im Fleisch verurteilte. Er hat das Gesetz, das sagte, hör mal, da hat jemand übertreten, dafür muss jemand sterben. Das ist doch klar, es ist ein Gesetz. Hat Gott erfüllt, er hat Jesus geschickt. Jesus hat sich töten lassen, er ist gestorben für dich und mich. Das Gesetz wurde erfüllt. So, jetzt kommt Leben ins Spiel. Die Werke des Teufels hat Jesus Christus ganz klar zerstört. Das ist die Botschaft, die wir von Paul sagt, von Anfang an gehört haben. Das ist das zentrale Thema. Gott ist Liebe, er schenkt Jesus Christus ohne Bedingung, ohne Verknüpfung an irgendwelche Taten, einfach Gnade. Und das ist eine Option, das ist keine Erpressung, das ist Gnade. Es wäre gemein, wenn Gott keinen Plan hätte, den Baum reinstellt, den Teufel schafft, oder andersrum, Teufel schafft, den Baum reinstellt und sagt, mal gucken, was passiert hier, lass mal zugucken. Ja, das wäre wirklich Willkür und das ist ein Gott, an den ich nicht glaube und der sich auch so in der Bibel gar nicht offenbart. Und Gott ruft auf, oder in diesem Brief ruft er auf, ich schaue mal den Vers noch auf. Erst Johannes Kapitel 5, ein Kapitel weiter, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dieser Vers hat mich richtig getroffen, denn Jesus ist Gott. Niemand hat Gott gesehen, haben wir gelesen, 1. Johannes 4. Er schickt Jesus Christus auf diese Welt. Gott lässt sich umbringen, ohne Bedingungen zu stellen und lässt uns verstehen, wenn wir an diese Tat uns erinnern, was ist da passiert? Ein Gott, ein allmächtiger Gott lässt sich umbringen. Er wird Mensch, lässt die Sünde in seinem Sohn verurteilen, lässt ihn auferstehen und gibt uns Verständnis, das zu sehen und sagen, ey, wir haben Gott gesehen. Und wenn wir uns diesen Brief betrachten, dann lesen wir, dass Gott in uns wohnt, wenn wir diese Liebe haben. Jesus Christus wohnt in uns durch die Liebe, die er uns reingesetzt hat. Und daran können die Menschen uns erkennen, dass wir seine Kinder sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Das ist ein Zeichen, der Mensch hat die Möglichkeit, durch uns Gott zu erkennen. Und wenn uns das so egal ist, wenn uns das nicht bewusst ist, dann wird der Mensch Gott gar nicht erkennen. Wenn du und ich als Christen schon Gott gar nicht gesehen haben, wie soll ein ungläubiger Mensch Gott erkennen? Er kann uns als Christen, wir sind ein Zeugnis, wir tragen Gott durch Jesus Christus in uns, wir tragen seine Liebe in uns und sind verpflichtet, der Brief ruft auf, du kannst nicht von Liebe reden, wenn dein nächster Bruder hungert, wenn dein nächster Bruder leidet, wenn deine Gemeinde Hilfe braucht, das ist dir egal, Hauptsache du bist im Gottesdienst dabei, dann hat die Menschheit keine Chance in dich, Jesus Christus zu erkennen. Dann nehmen wir unser Ziel, unseren Zweck gar nicht wahr, nämlich die Liebe Gottes weiterzugeben, denn er ist für alle Menschen gestorben. Und Zweite Petrus 3, Vers 9 sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der alle nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gerechte und Ungerechte, über die lässt Gott seinen Sonnenschein scheinen und seinen Regen kommen. Er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Erpressung wäre es zu sagen, seine Liebe aufzuzwingen und sagen, du liebst mich jetzt. Ich habe meinen Sohn geopfert, du musst mich lieben, du kannst gar nicht anders. Das ist auch unfair. Nein, genau das ist das, was Gott ausmacht. Er schenkt Jesus Christus, obwohl er weiß, dass die Menschen ihm in den Füßen treten, dass sie ihn durchbohren, dass sie eine Krone aufsetzen, dass sie ihn zum Gespött machen. Das nimmt Gott alles in Kauf. Und nochmal zu dem Beispiel, damit möchte ich abschließen, dass Willi hat das kurz erwähnt, mit dem Wasser und dem Blut, das Wasser symbolisiert das neue Leben. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht erben. Fleisch und Blut, das Natürliche, das Sündige, kann niemals in das Reich Gottes kommen. Deswegen hat Gott das Wasser und das Blut, die Symbole sind sehr, sehr treffend, das passt ganz gut heute, Jesus Christus geschickt, der dieses Leben, diesen Tod umwandelt zum Leben. Und dann finde ich das eine unfaire Aktion von den Menschen, das zu verneinen, das abzustreiten, mit Füßen zu treten, Christen zu verfolgen, Christen zu demütigen, zu töten, weil sie es nicht wahrhaben wollen, weil sie es nicht glauben. Und mit jedem Christen, der stirbt, stirbt ein Teil, sagen wir, von Gottes Liebe. Und das muss Gott so unendlich wehtun, denn das ist Liebe, jemandem etwas zu geben, ohne etwas zu erwarten. Das symbolisiert die Ehe. Ich kann nicht lieben, meinen Partner lieben, auch wenn er mich nicht zurückliebt, ich liebe ihn trotzdem. Es ist eine Entscheidung. Ich habe versprochen, dich zu lieben, ohne dafür was zu verlangen. Und diese ganzen Themen in der Bibel, die machen einen deutlich, was Gott für dich und mich gemacht hat. Und damit möchte ich abschließen, aber dass dir bewusst wird, dass Gott in der Liebe, in Jesus Christus, der für dich gestorben ist, in dir drinnen wohnt. Und die Menschen sehen das. Wenn du Liebe hast, wenn du diese Liebe weitergibst und wenn du es nicht tust, dann kann die Welt Gott gar nicht erkennen. Und es ist sehr schwer, kurz korrigieren, die Menschen werden sich trotzdem nicht entschuldigen können. Also die können nicht sagen, mein Nächster hat mir das gar nicht gezeigt, ich gehe verloren. Nein, jeder Mensch hat in sich drinnen ein Verlangen, eine Orientierung. Er kann schon die Moral erkennen soweit, aber er kann nicht ohne Sünde auskommen. Deswegen sagt Jesus Christus, wer in Gott ist, kann nicht sündigen, denn er ist neu geboren. Er hat eine Stellung erreicht, weil Gott in dir Jesus Christus sieht, den er verurteilt hat, beziehungsweise den er gesendet hat. Und wenn Gott dich, sündiger Mensch, sieht, dann sieht er Jesus Christus, sofern du an ihn glaubst. Menschen, die es nicht haben, Fleisch und Blut, die haben Jesus Christus gar nicht. Deswegen sieht Gott ihn auch als Sünder und er wird dafür gerade stehen müssen, er wird dafür sterben müssen. Aber wir haben die Chance und die Aufgabe, ganz klar in dem Brief, verpflichtende Nächstenliebe. Das fängt in der Familie an, das fängt in der Beziehung zum Partner an, zu meinen Mitmenschen, Arbeitskollegen, Gemeinde sowieso, dass Menschen die Chance haben, Gott zu erkennen. Denn ausreden wird sich sowieso keiner können, aber das ist doch ein Akt, wenn der Partner einen liebt und ich liebe ihn zurück. Das ist einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Was Gott gemacht hat, hat er gemacht. Jetzt kannst du aussuchen, gebe ich das weiter? Wie viel bedeutet mir das, dass ich einmal im Monat das Abendmahl feiere? Was sagt mir das? Ist okay, einmal hier hinkommen, ja, ein bisschen nachdenken und so weiter. Nein, jeden Tag will Gott, dass du seine Liebe erwiderst, aber er zwingt dich nicht. Das ist das Entscheidende, er zwingt dich nicht. Und nimm diesen Gedanken mit, denk drüber nach, dass Jesus Christus in dir wohnt. Gott sieht in dir Jesus Christus. Diese Liebe, die der Johannes hier auffordert, als Verpflichtung. Und ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken. Nimm das mit in die Woche. Und immer wenn du einen Mitmenschen siehst, dann denk nach, der Mensch sieht in mich, kann oder er müsste in mir Jesus Christus sehen, weil ich diese Liebe habe. Ich befreie mich von dem Hass. Das kann ich nicht von mir aus, sondern Jesus Christus hat das besiegt. Und wer in Gott ist, der sündigt nicht, weil Gott in dir Jesus Christus sieht. Natürlich machen wir Sünde, weil wir leben im gleichen Körper wie vorher auch. Das wird nicht auskommen, dass wir ohne Sünde zu machen leben. Aber so wie Gott dich sieht, sieht dich so in Jesus Christus, der gestorben ist. Die Forderung des Gesetzes ist erfüllt. Du hast das ewige Leben. Und diese Liebe soll der Nächste erkennen. Und das fängt bei den Brüdern an, bei den Geschwistern, bei der eigenen Familie. Und das soll auf die Gesellschaft rübergehen. und weil es ein Zeichen ist, Gottes Wesen weiterzugeben, denn Gott ist Liebe. Amen.